Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva Vera Ritter. Ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Wir sprechen heute über Design Thinking, klären auf, was das ist, für was man das am Ende nutzen kann, welche Rolle Innovationen dabei spielen und warum Schere, Kleber und Knete dabei zum Einsatz kommen. Bleiben Sie dran und seien Sie gespannt. Mein heutiger Interviewpartner ist Tobias Kegler. Er ist Netzwerkmanager beim Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke sowie GS1 Innovation Professional. In seiner Rolle beschäftigt er sich intensiv mit verschiedenen Digitalisierungsthemen für KMUs. Dabei liegt sein Fokus auf Managementthemen wie Purpose, Führung und Innovation. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo Tobias, schön, dass du da bist und wir heute miteinander über so ein spannendes Thema sprechen können.
Hi Eva, ja, vielen Dank, dass du oder ihr die Zeit habt, darüber zu sprechen.
Unbedingt gerne. Wir steigen direkt mal ein. Was ist überhaupt Design Thinking? Hol uns mal ab.
Gute Frage. Ich werde auch oft irgendwie angesprochen, ob es irgendwas mit Design zu tun hat, irgendwas hübsch machen, wie man es sich irgendwie vorstellen kann. Ich sag mal jein. Also Design Thinking ist ein Prozess und eine Denkhaltung im Innovationsprozess, der sehr kreativ ist und dadurch halt einen sehr Design-Aspekt hat. Also typischer Designer, die versuchen ja für den Nutzer, den Kunden, ich sag mal, Dinge, Prozesse schön zu machen. Mhm. Und das versuchen wir halt im Design Thinking-Prozess auch. Also wir haben einen absoluten Nutzenfokus da drin, wo wir uns halt entlanghangeln.
Ich denke, es wird gleich noch ein bisschen präziser.
Natürlich.
Genau. Machen wir doch direkt mal weiter. Wo und an welcher Stelle wird Design Thinking eingesetzt?
Design Thinking ist ein Innovationsprozess und der wird dort eingesetzt, wo ich vielleicht gar nicht weiß, wo komme ich überhaupt raus? Also wie will ich quasi meine Innovation durchführen? Was ist das Problem halt überhaupt? Na klar, ich gehe mit der Problemstellung oder mit einer Aufgabe rein, ich will irgendwas innovieren, ich will was verbessern, aber so disruptiv, dass ich sage, boah, ich weiß gar nicht wie. Man kann sich das irgendwie vorstellen, oder es gibt dazu auch die Stacy-Matrix, die macht das eigentlich sehr schön klar, das ist ein Koordinatsystem. Da habe ich auf der X-Achse quasi eingeteilt, wie gehe ich das Problem an, also ist es mir klar, ist es bekannt oder ist es unklar? Und auf der Y-Achse, also nach oben, was ist überhaupt das Problem? Und ist das klar oder unklar? Und die einfachen Probleme, die ich kenne, da braucht man eigentlich gar nicht viel machen. Also da gibt es halt so klassische Projektmanagement-Methoden, Wasserfall oder einfach mal machen. Und wenn das halt alles unklarer und mehrdeutig wird und ich gar nicht weiß, wie es geht, dann kommen wir so Richtung Agilität und dann später halt auch in Richtung Design Thinking. Und diese Matrix macht eigentlich auch ganz, ganz schön klar, dass man sich das mal angucken kann, welche Methode nutze ich überhaupt.
Also wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, dann wird quasi so eine Art Analyse erstmal gemacht, um dahinter zu steigen, was habe ich denn wie ein Problem und dann geht es quasi weiter, richtig?
Ja, genau. Also man sollte sich ja generell bei Projekten im Vorfeld Gedanken machen, wie gehe ich es überhaupt an? Also ist es, organisiere ich jetzt, weiß ich nicht, das Sommerfest. Da brauche ich auf jeden Fall kein Design Thinking, weil da weiß ich ja, was ich quasi mache. Aber ist es wirklich, ich sage jetzt mal, selbstfahrendes Auto oder die Mission zum Mars, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt für unsere Zielgruppe, ne? Aber Moonshot Thinking, also einfach wirklich ganz weit denken und vielleicht auch übers Ziel hinausschießen, ist halt auch eine Kreativitätsmethode, um halt Ideen zu generieren.
Mhm. Ich habe mich auch schon mal ein bisschen damit beschäftigt und kenne mich ein bisschen aus. Das heißt, im Design Thinking gibt es ja auch Prozesse. Erklär unseren Hörern und Hörerinnen doch mal, wie dieser Prozess funktioniert beim Design Thinking.
Der Prozess ist an sich relativ klar vorgegeben, strukturiert. Es gibt, je nachdem, wer den Prozess durchführt und moderiert, also das ist beim Design Thinking auch oft jemand, hast du einen Moderator dabei, also mich zum Beispiel oder meine Kollegen aus den Mittelstand-Digitalzentren, die quasi durch den Prozess durchführen. Und je nachdem, wer das macht, hast du 6 bis 7 oder manche machen es auch nur mit 4 Prozessschritten. Aber ganz essentiell, und das ist halt auch, ich sag mal, das Merkmal vom Design Thinking, du hast einen Problemraum und du hast einen Lösungsraum. Und beim Design Thinking ist es so, dass du für dein Problem oder für dein Problemverständnis, ich habe es eben schon mal gesagt, ein absolutes Nutzerverständnis an den Tag legen musst und auch sollst und das auch gerne machst als im Design Thinking Prozess. Es ist sehr viel Empathie nötig, als Design Thinker zu arbeiten.
Okay.
Und du willst dann deinen Nutzer verstehen. Und das ist halt auch etwas, was ich in meinen Webinaren oder wenn ich mit KMUs spreche, dass das wirklich so das Highlight ist, dass man beim Design Thinking diesen empathischen Nutzerverständnispart so groß gewichtet. Ich sag mal so, wir neigen ja dazu, wenn wir ein Problem haben, das direkt anzugehen und zu lösen.
Ja.
Und beim Design Thinking ist es so, ich habe zuerst meinen Problemraum und öffne den dann und habe verschiedene Methoden und Prozesse, wo ich den Nutzer verstehe. Ne? Also wer ist mein Nutzer? Ich stelle Nachforschungen zu dem Nutzer an. Ich lade ihn natürlich vielleicht auch ganz gerne mal ein und interview ihn oder kann ihn jetzt bei seinem aktuellen Problem beobachten.
Okay.
Und da machst du halt diesen Problemraum zu der, sag mal, Ausgangsfrage erstmal komplett auf. Und dieser Problemraum hat in unserem Verständnis drei Phasen. Also ich verstehe das Problem, ich beobachte das Problem und erst wenn ich mit mir und meinem Team, und das ist halt auch, ich sag mal, das Wichtige, dass man auch einen Design Thinking Coach dabei hat, weil der das Ganze moderiert. Und ich versuche dann im Team letztendlich am Ende des Problemraums einen Standpunkt zu definieren mit dem gesamten Team. Also ich habe ein teamübergreifendes Übereinkommen, in welche Richtung wir jetzt weitergehen und mit welchem Standpunkt wir quasi erst an das Problem rangehen. Also das sind schon ganz viele Prozesse, die man vorher, sage ich mal, bei einer normalen, alltäglichen, in Anführungsstrichen, Problemlösung noch nie gemacht hat.
Ja.
Genau, und das ist dann quasi erstmal die Hälfte des Design Thinking Prozess. Und dann öffnet man erst den Lösungsraum und dann geht es erst ans, ich sag mal, klassische Ideen generieren. Ne? Also auch da ist halt der Kreativitätsprozess ist immer wieder komplett geöffnet. Ich lasse ganz viele Ideen entstehen. Also wenn ich mich jetzt hier gerade mal umgucke, ich stehe jetzt hier bei uns im Wertschöpfungslabor bei der GS1 in Köln, in unserem InnoLab. Hier ist alles bunt, alles rund. Ich kann alle Wände beschreiben. Das ist auch super wichtig, der Raum für Ideen da zu haben. Also am besten läuft man rum, klebt Post-its an die Wände. Das kann man ja auch, sage ich mal, im Büro machen.
Ja.
Einfach mal ein bisschen ausbrechen. Also es geht super viel um Kreativität und ums Ausbrechen und auch gerne im Räumlichen. Und wenn ich mich dann im Team auf eine Idee committed habe, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Klassischerweise habe ich ein Brainstorming, obwohl das gar nicht mehr so die beliebteste Sache ist, weil man da einfach auch so ein bisschen beeinflussen kann. Aber jetzt mal an dem Beispiel Brainstorming. Ich habe gerade total viele Post-its geklebt, habe nachher diese Post-its ein bisschen sortiert, auch bewertet. Dann geht es auch an, sage ich mal, das Alleinstellungsmerkmal vom Design Thinking, einen Prototypen zu entwickeln, weil ich gehe am Ende meines Design Thinking Prozesses immer mit einem Prototypen an meinen Kunden und sage, hier, das ist jetzt unsere Idee und man testet das zusammen. Also ich hole mir dann auch direkt Feedback vom Nutzer oder Kunden anhand meines Prototypen und jetzt nicht falsch verstehen, dass das kann eine Skizze sein, das kann irgendwas Gebasteltes sein. Es ist einfach eine schnelle Entwicklung und kann dann halt prototypisch quasi mit meinem Kunden sagen, okay, geht das in die richtige Richtung oder nicht und hole mir das Feedback ein und gehe dann mit dem Feedback in die nächste Schleife. Also das ist halt auch immer ein iterativer Prozess, der sich immer wieder wiederholt, auch je nachdem, wenn ich merke, mein erster Prototyp ist gar nicht so cool, vielleicht habe ich dann doch das Problem gar nicht richtig verstanden oder im Team, dann geht es auch mal ganz gerne ganz zurück.
Okay. Ziehe nicht über los und ziehe nicht 4.000 D-Mark ein, sozusagen, in Monopoly-Sprache gesprochen.
Ja, oder mehrfach, aber die Runden sind halt auch immer länger.
Okay.
Das ist dann der Prozess und man sagt auch gerne im Design-Thinking-Sprech, das ist der Double Diamond, also der Problemraum und der Lösungsraum, die werden auch gerne mal, wenn man sich das irgendwo anschaut, als so viereckige Diamanten betitelt, weil es einfach das ist, wo sich Design Thinking halt unterscheidet.
Welche Prinzipien liegen dem Design Thinking zugrunde?
Der Prozess an sich, das, ja, ich sag mal, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber das ist natürlich schon ein Prozess, den man durchläuft. Aber als Design Thinker habe ich ein Mindset, was ich quasi verkörpere, versprühe. Und das hat natürlich halt auch diese Prinzipien. Also Prinzipien funktionieren nicht ohne den Prozess, ne? Und das Mindset funktioniert auch nicht ohne den Prozess und die Prinzipien und die Methoden. Also das greift alles irgendwie ineinander. Und ganz wichtig im Design Thinking Prozess ist halt auch, wenn ich das Team, das Design Thinking Team zusammenstelle, dass es eine Diversität mit sich bringt. Also ich habe ein cross-funktionales Team, weil ich auch einfach auf den Erfahrungsschatz, auf die Ideenmöglichkeit der Teilnehmenden einfach zugreifen möchte. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt ein Problem, sage ich mal, in meinem Warenwirtschaftssystem und ich lade jetzt, ohne jetzt irgendwie jemanden hier zu verurteilen, aber ich lade jetzt nur die Leute aus dem Einkauf ein, dann habe ich vielleicht für die eine Lösung, aber nicht vielleicht auch für das gesamte globale Problem. Und deshalb ist es halt auch wichtig, dass ich halt ein crossfunktionales Team habe mit einer hohen Heterogenität, um einfach halt da eine möglichst große, optimale Erfahrung und Ideenschatz zurückzugreifen. Und ein weiteres Prinzip, ich habe es eben schon oder schon mehrfach angesprochen, ist halt die absolute Nutzerzentriertheit. Also ich nehme den Nutzer absolut in den Fokus, weil was hilft mir eine Innovation, die total super ist, aber gar nicht genutzt wird, weil sie einfach an dem Bedürfnis des Nutzenden vorbeigeht. Ne? Also ich muss ja das Nutzerproblem verstehen, um halt diese Innovation zu begreifen. Es geht natürlich auch anders. Also ein gutes Beispiel ist ja auch Apple, die dann irgendwann gesagt hat, wir innovieren das Telefon so, dass es keine Tasten mehr gibt. Also das ist halt auch eine Innovation und das sind die besten Innovationen meiner Meinung nach, wo wir gar nicht wissen, dass wir sie brauchen. Genau, dann geht es weiter mit den Prinzipien. Auch im Prozess habe ich es ja eben schon mal gesagt, diese Aufteilung in einen Problem- und Lösungsraum.
Ja.
Und bei allen Prozessschritten ist es halt auch wichtig, dass man visualisiert. Also ich zeichne was, ich bastle was, knete ist auch alles möglich. Ne? Also Hauptsache, ich habe was ich anfassen, was ich betrachten kann, weil in der Kommunikation ist es viel besser, über Dinge zu sprechen, wenn man sie anschauen kann, als wenn man sich das vorstellt, weil vielleicht versteht es der eine ja doch anders, als man es irgendwie meint. Und last but not least, meiner Meinung nach, ist halt dieses experimentelle Erforschen. Also wir bewegen uns ja in eine Problemlösung, wo wir gar nicht wissen, wie machen wir es und was machen wir überhaupt. Und dieses Experimentieren ist halt, um diesen Weg zu gehen, essentiell.
Ja, das ist höchst spannend und wenn ich eine kleine Anekdote erzählen darf, ich hatte auch mal das Glück, so einen Workshop zu besuchen und das ist schon viele Jahre her. Ich glaube, da war es einfach noch nicht so bekannt. Und dann ging es irgendwann so weit, dass man tatsächlich ins Basteln kam und so weiter. Und es waren doch einige innerliche Hürden, wenn man dann anfing wieder mit Schere, Kleber und Knete und man wusste am Anfang gar nicht, was soll denn da passieren. Und dann, aber wie du gesagt hast, hatte man etwas Haptisches, wo man dann auch wirklich einfach mal ausprobieren konnte, wo man sich das Feedback von diesen Nutzern direkt holen konnte und die gesagt haben, Mensch, ist ja toll, so geht das also oder so können wir das ausprobieren, das hilft uns oder nein, ja, da müsst ihr nochmal nacharbeiten oder so. Also es war ein Raunen in der Runde, ich werde es nicht vergessen, wo es hieß, ja, wie jetzt, wir sollen jetzt hier mit Knete und Schere, wir sind doch nicht im Kindergarten. Aber es war tatsächlich, war eine spannende Erfahrung, von daher kann ich das tatsächlich auch bestätigen, dass das einfach wahnsinnig hilft, wenn man da mit dem Prototyp dann rausgeht.
Absolut, ne? Du hast es ja gerade schon angesprochen, ich hatte das gerade nur im Kopf, aber ich glaube, wenn man im Business-Kontext auf einmal in so einen Raum platzt, wo die Design-Thinker oder das Design-Thinking-Team werkelt und wirklich ja Innovation betreibt, ja. Ich glaube, man weiß erstmal nicht, was da gerade los ist, weil wirklich es wird gebastelt, weiß ich nicht, Papierschnitzel, Scheren. Die sind ja auch alle in der Stimmung, die sind ja im Kreativitätsmodus und das ist so energetisch, dass der ganze Raum energiegeladen ist, ne? Weil die Leute sind ja auch alle positiv drauf und auf gut Deutsch, die haben ja die haben ja Bock, was zu machen, ne? Also du brauchst ja als Design Thinker auch diese Haltung, ich habe ein Problem, ich will es für dich lösen. Wie weiß ich noch nicht, aber der Weg dahin ist das Ziel, ne? Und die Leute sind ja auch immer positiv. Und das ist halt auch, was ich auch immer gerne mache, ist diese positive Grundhaltung einfach zu wecken. Also wenn man sich mal überlegt, ich bin ja hier in unserem Wertschöpfungslabor in Köln. Je nachdem, wer mir jetzt gerade dazuhört oder uns gerade zuhört, kann sich ja mal spaßeshalber mal das Spiel machen und plant eine Reise von dem Standort zu uns ins Wertschöpfungslabor. Und das kann er einmal machen, indem er sich halt fragt, wie mache ich das? Und immer mit ja, aber. Da wird er, glaube ich, nicht so weit kommen. Aber wenn ich sage, ich habe eine positive Grundhaltung und sage, ja und, also ich fahre vielleicht mit dem Fahrrad und ja und, ich nehme halt noch Gepäck mit, ja und, ich habe noch ein Zelt dabei, dann bin ich super flexibel, kommt man viel schneller ans Ziel. Also das hat mir zum Beispiel auch bei meinen Innovationsprozessen auch immer geholfen.
Toll. Ja, also wer demnächst unseren lieben Tobias mit Zelt und Fahrrad durch Köln fahren sieht, der sagt nochmal kurz Bescheid. Der ist auf dem Weg zum nächsten Design Thinking Workshop.
Sehr gut.
Nein, okay. Wir haben eben schon ein bisschen aus der Praxis berichtet, vielmehr du. Vielleicht hast du aber noch das ein oder andere Beispiel für unsere Hörer und Hörerinnen, wo du aus der Praxis berichten kannst, wo du vielleicht einen Workshop gegeben hast, damit das noch ein bisschen deutlicher wird.
Aus dem Praxisbezug ist es halt super mannigfaltig, weil selbst die Probleme super divers sind. Ich kann jetzt ein Lebensmittelhersteller sein, der ein neues Produkt innovieren will. Oder ich bin im Maschinenbau unterwegs, von mir aus auch hochtechnisch. Da sind natürlich die Prototypen doch ein bisschen anders, als wenn ich sie jetzt mit Post-its und Zetteln klebe, ne? Wichtig ist halt, und das unabhängig von dem Design Thinking Prozess ist halt wirklich, dass ich ein Team habe. Und das ist halt auch immer eine gern gestellte Frage: Wie kriege ich denn mein Team zusammen, ne? Ich sage da gerne, weil ich die Leute ja auch nicht kenne, oder teilweise sucht man sich ja auch als Moderator das Team mit dem Kunden zusammen aus. Also man kann ja schon ein bisschen Einfluss nehmen, aber im Endeffekt oder meist ist halt auch der Kunde, der sagt, hier, das ist mein Design Thinking Team, und da geht es wirklich nach Bauchgefühl, ne? Wer ist gerne dabei, auch gerne auch in der heterogenen Sache, dass ich jetzt nicht nur den Dominanztyp habe, aber halt auch den, ich sag mal, den vermeintlich Stillen, weil selbst der vermeintlich Stille, also der blaue Typ, wird irgendwann quasi in dem Prozess auch seine Stunde haben und seinen Input geben können. Und das ist halt das Wichtige, ne? Unabhängig davon, dass ich jetzt irgendwie konkrete Beispiele nennen kann. Das sind so die größten Learnings, wenn ich irgendwie mit Kunden zusammenarbeite, ne? Und wenn nach Möglichkeit auch gerne rausgehen, also raus aus dem Business-Alltag. Also sei es nur, dass ich jetzt nicht den, negativ gesprochen, den dunklen Konferenzraum vielleicht ein bisschen aufhübsche, und da tun es vielleicht auch Luftballons oder sowas, ne? Einfach, ich hab ja gesagt, ne, Kreativität wecken oder halt gerne auch mal rausgehen, ne? Also raus aus dem Alltag.
Ja, dann sind wir quasi schon fast am Ende angekommen. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich, Tobias. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, das finde ich spannend, ich möchte einfach mehr erfahren, ich brauche mehr Informationen, ich möchte es vielleicht selber mal mit meinem Team durchlaufen. Wie und wo kriegen Sie Informationen? Was kannst du uns damit an die Hand geben?
Ja, also es ist genauso, wie ich auch an das Thema rangegangen bin. Es gibt Fachliteratur dazu. Man kann die Prozessschritte auch relativ einfach sich ergoogeln oder im Internet recherchieren. Der wichtigste Punkt, und das ist halt auch wieder, passt wunderbar eins zu eins zum Design Thinking, einfach ausprobieren, ne? Also auch dieses Prototypen oder Prototyping ist ja auch, scheitere früh und oft, ist auch so ein Mantra, sage ich mal, im Design Thinking Prozess, weil ich einfach dadurch auch lerne und dieses experimentelle Lernen, einfach Sachen ausprobieren. Ich habe eben angesprochen, Brainstorming ist halt auch eine Methode zum Ideen generieren, aber warum nicht mal Braindump probieren? Also da schreibt jeder für sich erstmal für sich die Zettel auf, ohne dass alle in den Raum reinrufen, und es kommen ganz andere Ideen raus. Und es gibt halt auch ganz viele andere Methoden. Ich sage auch immer, der Design Thinking Prozess ist so eine Art Werkzeugkiste für Innovationsmethoden, je nachdem, wo ich gerade mich im Prozess befinde. Und man muss ja auch nicht, sage ich mal, klassisch den kompletten Prozess durchlaufen, je nachdem, was ich für ein Problem ich habe. Also Leute haben auch schon gesagt, ich habe schon Design Thinking benutzt, ohne dass ich wusste, dass ich Design Thinking benutzt habe, ne? Es gibt schon viele bekannte Methoden, aber einfach ausprobieren ist da wirklich das Mittel der Wahl. Und dann hat man für sich ja auch im Team vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung, was kann ich nutzen, um das spezielle Problem oder anzugehen, ne? Und wenn man dann halt auch nicht weiterkommt oder sich das auch nicht zutraut, sich auch von externen Hilfe zu holen, wie zum Beispiel von den Mittelstand Digitalzentren und dann einfach mal einen Moderator einzuladen, der einen da unterstützt, ne?
Ja, dann Tobias, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und alle Anfragen, die jetzt bei mir eintrudeln, die leite ich einfach direkt an dich weiter.
Ja, dann bis bald mal.
Damit verabschiede ich mich auch schon wieder und sage bis bald, Ihre Eva-Vera Ritter. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de. Ich leite Sie weiter und wir informieren Sie. Unter www.wertnetzwerke.de finden Sie weitere Termine. Und gerade zu unserem Thema melden Sie sich an. Am 27.03. und am 9.07. gibt es zum Design Thinking Webinare. Melden Sie sich an, schauen Sie vorbei und bleiben Sie dran. Das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit dem Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.